Richard, wir sind schon 3 Jahre
Also,
zusammen.
wir sind ja fast ein Ehepaar geworden, ne? Wir sind schon 3 Jahre zusammen. Also, wir sind kurz vor der Heirat.
Stimmt, wo ist eigentlich deine Familie? Um wie viele Prozent deiner Entscheidungssätze hast du gewonnen? A41, B47 oder C51?
Das ist eine gute Frage.
Timo Boll schraubt, arbeitet an seiner eigenen Länge.
Incredible turnaround from twice runner-up here, Patricia Solja.
Das ist unglaublich, das kann ich nicht glauben.
Ping, Pong und Brause, der Tischtennis-Podcast mit Richard Brause und Benedikt Probst.
No, he does it again! Timo does it for the second time! Magdeburg is...
Ja, das ist ganz komisch, mit dir an einem Tisch zu sitzen.
Ja, ich kann mich auch eigentlich kaum mehr daran erinnern, wann wir das letzte Mal gemacht haben.
Ich glaube, es war bei der zweiten Folge. Ich glaube, es war bei der zweiten Folge, ja. Also schon fast 2,5 Jahre her, fast 3 Jahre.
Oh mein Gott.
Ist ganz, ganz ungewohnt.
Die Zeit rennt, Wahnsinn.
Aber die Weihnachtsfolge, herzlich willkommen an alle Hörer, die vor den Empfangsgeräten daheim sitzen. Zu unserer Weihnachtsfolge ist auch schon die dritte. Richard, wir sind jetzt schon 3 Jahre zusammen.
Also wir sind ja fast ein Ehepaar geworden, ne? Wir sind schon 3 Jahre zusammen. Also wir sind kurz vor der Heirat.
Stimmt, wo ist eigentlich deine Familie?
Die habe ich outgesourced. Wenn du kommst...
Und der Ola, den hast du auch immer in Sicherheit gebracht.
Den Ola habe ich auch in Sicherheit gebracht, genau. Also wir haben sozusagen jetzt alles für den Podcast vorbereitet, damit uns niemand stört.
Und was die meisten Hörer vielleicht wissen, vielleicht aber auch nicht alle, dass du ein ziemlicher Espresso-Nerd bist, wie übrigens einige in der Nationalmannschaft. Also ich bin ganz kleiner, aber im Vergleich zu dir nicht. Und du hast mir versprochen, dass du mir einen Espresso machst. Und bevor wir hier nochmal auf das Jahr zurückblicken, machst du mir mal einen Espresso.
Mach ich den Espresso, auf jeden Fall. Ich freue mich darauf.
Ich nehme das auch mal hier aufs Handy auf, was Video. Das können wir dann quasi posten, ne?
Ja, das können wir machen. Ja, also pass mal auf. Ja, ganz wichtig ist, die Tasse etwas vorzuwärmen. Ganz wichtig ist, dass das richtig gut gemahlen wird. 17 Gramm.
Ach du liebes bisschen.
Treffer. So, und jetzt ganz wichtig dabei, ein bisschen verteilen. Jetzt nehmen wir einen Leveler. Der Leveler ist wichtig, um die Oberfläche glatt zu streichen. Sehr schön. Man sieht eine glatt gestrichene Oberfläche. Und jetzt tempen wir etwas, ja, damit wir etwas das Ganze verdichten. Und jetzt kommt das Entscheidende. Natürlich vorher das Wasser entfernen. So, und jetzt sind wir natürlich...
Oh, was passiert jetzt?
Ganz genau.
Also man muss es ja eigentlich fast beschreiben wie im Radio, ne?
So, ja, so sieht's
jetzt
aus,
aber die Küchenwaage rausgeholt.
Am Ende wollen wir versuchen, 30 Sekunden den Espresso durchlaufen zu lassen. Und dann schauen wir mal, ob es am Ende mit der Ratio hinhaut.
Ach, das ist gar keine Küchenwaage, das ist eine Stoppuhr.
Das ist die Stoppuhr eigentlich nur.
Also er hat hier ungefähr 10 Geräte für alle da draußen. Eine Mühle, eine Espressomaschine, eine Waage. Das war's eigentlich schon, ne?
Ja, genau. Und jetzt muss der Espresso halt vernünftig durchlaufen. Ja. Und jetzt machen wir gleich Stopp, damit es nicht zu viel wird. Jetzt können wir stoppen. Sehr schön. Noch ein bisschen austropfen lassen. Und hier hast du deinen Espresso.
Boah,
ich bin
vielen Dank.
Sehr zufrieden. Die Crema stimmt.
Schaut euch das an, ey. Also schaut es euch mal auf Instagram dann an. Mach mal noch ein Foto hier. Guck mal.
Oh, da ist was seitlich runtergetropft. Oh mein Gott, ich habe nicht genau gearbeitet.
Bist du da ähnlich akribisch wie beim Tischtennis und in deinem Job als Sportdirektor? Oder?
Ähnlich akribisch. Und muss sagen, das ist dann sozusagen mein erster Erfolg des Morgens, wenn der Espresso gelingt. dann habe ich Spaß.
Und wenn er nicht gelingt?
Dann bin ich ein bisschen traurig, dann tüftel ich auch noch so ein bisschen weiter, weil wir wissen ja auch, wenn wir den Kaffee verändern, den Kaffee austauschen oder eine neue Packung machen, dann muss ich den immer erst so ein bisschen neu einstellen, damit am Ende die Ratio stimmt. Also optimalerweise, wir hatten es ja auch schon mal erwähnt, 30 Milliliter in 30 Sekunden. Das ist so die Orientierung, die man hat. Und dann kann man das Ganze ein bisschen kleiner oder ein bisschen höher schieben. Aber das ist die Orientierung. Das macht den guten Espresso aus. Und da habe ich immer Spaß dran.
Machst du dir auch noch einen?
Soll ich mir auch noch einen machen? Ja, haben wir die klar. Zeit?
Ist selbstverständlich.
Ja, gut, dann machen wir das. Guck mal hier, Achtung, es wird nochmal kurz laut.
Wer sind die größten Kaffee-Nerds? Wahrscheinlich, also Timo auf jeden Fall. Der ist noch mal ein bisschen.
Also Timo. Also
bei dem weiß ich, der hat wirklich 7 Geräte.
Ja, und Timo hat auch wirklich mehr Geräte. Du hast gesagt, der nachdem er gemahlen hat, wird der Kaffee auch noch mal in sich, also das Kaffeepulver noch mal so ein bisschen aufgelockert, bevor er dann levelt und temmt. Das ist dann also wirklich High-End. Bei Timo würde ich sagen, der ist kein Kaffee-Nerd, der ist ein Barista. Ja, und wir haben da tatsächlich einige, die da in der Ebene unterwegs sind. Interessanterweise zum Beispiel auch Omar Assar. Ja, und Bastian Steger, viele Grüße, Basti. Ja, also insofern, wir haben hier wirklich eine ganz illustre Truppe beieinander, die sich da auf das Kaffeetrinken jeden Morgen freut.
Man sieht richtig, wie aus der Espressomaschine die Fäden rauslaufen.
Genau, die Mäuseschwänzchen, genau, so genau. Sagt man das, die Mäuseschwänzchen.
Wenn es zu dick ist, dann ist der Kaffee, der Espresso zu dünn und wenn es tropft, dann ist er zu dick.
So sieht's aus. Die Wahrheit liegt genau immer dazwischen. Und manchmal, aber da wird der Timo nicht zufrieden sein, zähle ich einfach nur die 30 Sekunden im Kopf. Oh. Aber das ist natürlich nicht genau gearbeitet. Das ist
nicht genau gearbeitet, ja. Also ich habe auch so eine, aber mehr aus dem Consumer-Bereich. Und Timo hat auch mal einen Kaffee gemacht. Da hat man den Widerwillen und die Abneigung hat man ihm quasi fast in seinem Gesicht angesehen.
Aber er hat bestimmt gute Miene zum bösen Spiel gemacht.
Ja, natürlich. Ja, ist doch gar nicht schlecht. Oder so. Insgeheim, was ich das letzte Mal, als er mal wieder kurz da war, habe ich ihm Kaffee angeboten, da wollte er keinen.
Oh, das lässt tief blicken. Herr Timo hat auch einen ganz speziellen Kaffeegeschmack. Schmeckt er dir?
Sehr gut, ja.
Sehr schön.
Auf jeden
das
Fall.
Freut mich zu hören. Also Timos Geschmack, der Kaffee ist dann, das ist ja wie beim Wein, nicht? Der Kaffee wird dann mitunter auch so ein Hauch säuerlich, je nachdem, welche Kaffeesorte man eben hat. Timo sagt dann manchmal zu mir, mein Gaumen ist fast verbrannt, weil ich so eine scharfe Röstung eben eigentlich bevorzuge. Aber das ist ja dann auch Geschmackssache. Das ist wirklich wie beim Wein. Ja, bin ich sehr zufrieden. Der Erfolg des Tages am Morgen ist schon mal
garantiert. Kann ja nur eine herausragende Podcast-Sendung werden, ja. Oder?
Ja, ich freue mich drauf. Also hier bei einem guten Espresso, also das kann nur gut werden.
Das kann nur gut werden und wir können jetzt schon mal warnen, am Ende werden wir wieder was singen. Wir haben uns noch gar nicht so richtig geeinigt. Was? Ja. Was war jetzt unser letzter Plan?
Also unser letzter Plan war, ihr Kinderlein kommet.
Okay, ja gut.
Aber einfach so, weißt du, ich bin ja dann gleich Sportdirektor, denke ich, okay, yeah. Mitgliederzahlen nach oben. Das ist absolut etwas, Wahnsinn. Was wir vielleicht da als Querverbindung dann ziehen können.
Ich bin echt noch ein bisschen, das macht mich ein bisschen nervös, dass ich so nah bei dir sitze. Sonst habe ich immer noch an meinem Schreibtisch gesessen und habe dich da im Bildschirm gesehen und du in deinem Keller. Jetzt sitzen wir in so schönen Ambiente und schau nochmal auf das Jahr zurück. Wir können jetzt gleich hinten anfangen, beziehungsweise gleich vorne. Egal, was kürzlich passiert. Es wurde der Trainer, die Trainerin des Jahres gewählt.
Wow, ja.
Und es ist Tamara Borsch geworden.
Ja, das hat mich unglaublich gefreut. Und man hat ja auch den O-Ton gehört. Die war also wirklich total überrascht und ja, auch fast geflasht. Hat sich ja dann auch gegen Danny Heister als Beispiel, der ja auch ein sehr, sehr erfolgreicher Trainer für Borussia ist, durchgesetzt. Also ist schon eine ganz große Wertschätzung und freut mich total für sie. Also ist schon ein schöner Erfolg.
Und sie ist ja jetzt dabei, im Prinzip ja seit einem Jahr oder seit den Olympischen Spielen in alleiniger Verantwortung, ja. Ist ja schon in unserem Team eigentlich schon relativ lange. Vielleicht ein, zwei Worte zu ihrer Person, was sie als Trainerin ausmacht und was ja ihre Stärken sind. Wir reden heute nur über
gute Sachen.
Nur über gute Sachen und Stärken ist Weihnachten.
Ja, sie hat ja, fast keine Schwächen.
Ja, genau. Ja.
Nein, also was sie wirklich super gut macht, ist, dass sie eben in der Lage ist, ja, auf jede Spielerin einzeln sehr, sehr gut einzugehen, ist wirklich auch sehr, sehr nah an den Spielerinnen dran, im dauernden Austausch. Und dieser Spagat zwischen, ich sag mal, einem absoluten Top-Team, die bei der Weltmeisterschaft oder bei Europameisterschaften eben um Medaillen spielen, bis hin zu der Geschichte, dass man eben die nächste Generation so ein bisschen nachschieben muss. Das ist ja dieser ganz große Bereich einer Damen-Bundestrainerin, genauso wie das bei den Herren natürlich genauso ist. Das ist eine starke Leistung. Und man muss natürlich mit einer Nina Mittelham oder einer Han Ying anders umgehen als jetzt mit einer Franzi Schreiner oder Annette Kaufmann oder einer Sophia Klee. Und das schafft sie sehr, sehr gut. Ist also sehr, sehr eng im Austausch andauernd mit den Spielern, spricht sehr, sehr viel. Und ja, man merkt, dass sie eben für ihre Aufgabe unglaublich brennt. Also das gefällt mir jedes Mal, wenn ich sie in der Halle sehe.
Richtig, war ja selber auch eine Weltklasse-Tischtennisspielerin. Und wir haben jetzt vorbereitet heute so ein paar, ja, ich würde sagen, Rankings von dem Jahr und auch ein paar Geschichten, die ihr uns geschickt habt. Da sind wirklich ein paar tolle Sachen dabei. Ein paar hat man ja auch schon angeteasert. Aber das Erste, was ich dich fragen würde, wäre, was dein persönliches Highlight des Jahres war. Also jetzt für dich als Person, ja. Ich meine jetzt nicht Tischtennis-Highlight, kann natürlich auch was mit Tischtennis zu tun haben, aber was für dich als Person dein Highlight des Jahres war?
Also mein Highlight des Jahres in der Kombination natürlich immer nur mit dem Tischtennis, dass wir es insgesamt geschafft haben, nicht nur Tischtennis, sondern eben aber auch mit Tischtennis, dass wir langsam aber sicher in so eine Normalität wieder rübergehen. Wir kommen, wenn wir sitzen uns jetzt vor 2,5 Jahren, ist das irgendwann mal mit diesem bösen C-Wort geboren worden, Corona, ja, also man hat aber das Gefühl, wir sind jetzt wirklich hier einen Schritt weiter. Also wir sitzen hier entspannt zusammen, ohne Corona-Bedingungen, ohne Maske. Wir trinken hier einen entspannten Espresso. Wir sind fast Knie an Knie, haben also auch die 1,5 Meter nicht eingehalten. Und das ist eigentlich mein persönliches Highlight insgesamt. Also nicht nur fürs Tischtennis, sondern eben auch für fast die Großteil der Welt, dass man so einen Hauch Normalität im Zusammenhang mit Corona wieder hat, mit dem Reisen, mit dem Einkaufen, mit dem tagtäglichen Leben, dass dann doch viele der Beschränkungen irgendwann aufgehoben worden sind. Das ist schon eigentlich mein persönliches Highlight.
Das stimmt, ja. Und das habe ich mir auch gedacht, als ich hierher gefahren bin zu dir, dass das ja schon wieder ein Stück Normalität ist. Und ich war offensichtlich auch schon so lange nicht da, dass ja aus deinen ganzen Parkplätzen vorm Haus Halteverbot gemacht wurde.
Ja, die Hanauer sind nicht doof. Ne? Die Hanauer haben gesagt, hier in dieser Straße ist jede Menge Halteverbot, aber am Ende der Straße ist ein gebührenpflichtiger Parkplatz. Ja, also so wird Geschäfte werden so gemacht. Also
so läuft es in der Heimatstadt von Rudi Völler. Und, ja, mein persönliches Highlight, das ist natürlich mit dem Augenzwinkern, was ich mir überlegt habe, ist, ich habe 2 Sätze gegen Timo Boll gespielt, Tischtennis.
Nicht dein Ernst.
Und habe verloren.
Das ist wahrscheinlich Timos persönliches Highlight des Jahres dann, wenn man ihn fragt, genau.
Und ich muss sagen, es hat mir, also bei allem, es gibt sicherlich viele da draußen, die gerne gegen Timo mal einen Satz spielen würden. Ich kann euch sagen, es hat nicht viel Spaß gemacht.
Was ich bei diesen Dingen so im Hinterkopf habe, wenn Timo spielt, das sieht ja mitunter sehr, sehr unscheinbar aus. So lange, bis man auf die Zähltafel schaut und dann feststellt, man fühlt sich, dass man unglaublich gut gespielt hat. Aber irgendwie hat man selbst 2 Punkte gemacht und auf der anderen Seite sind schon 10. Und es sind halt diese kleinen Punkte und man macht lange Ballwechsel und das bessere Ende ist bei Timo. Das ist das, was ihn nach wie vor so speziell macht.
Er sieht nicht nur unscheinbar aus, man sieht ihn vor allem auch anders, dass er nur mit 5% spielt und man trotzdem nur 2 Punkte im Satz macht. Und das ist extrem frustrierend, dass man, obwohl man weiß, der spielt wirklich nur sein minimalstes Tischtennis, dass man einfach kein Land zieht. Das geht dir natürlich ein bisschen anders, weil du ja, ein absoluter Tischtennis-Profi bist.
Aber. Ja, also ich muss eindeutig sagen, auch gegen Timo, ich habe jetzt also länger nicht mit ihm trainiert, aber so die Male, wenn wir dann miteinander nochmal trainiert haben und dann auch mal zum Schluss ein, zwei Sätze gespielt haben, ja, da geht's natürlich auch mit Vorgabe und man hat dann auch das Gefühl, dass er so ein kleines verschmitztes Lächeln aufsetzt, genau, weil er weiß, am Ende langt es nicht.
Ja, und man sieht ihn trotzdem ein bisschen den Schelm dann an.
Ja, genau, genau.
Das lässt er sich dann nicht nehmen. Ja, sehr schön. Vereinsheim, ich habe es mal unter unserem neuen Ping-Pong- und Brause-Vereinsheim gebrandet, die Geschichten, die hier reingekommen sind. Und es sind wirklich ja ein paar ganz schöne Sachen, bewusst auch nicht nur aus dem Leistungssportbereich, sondern auch von, ja, aus der normalen Tischtenniswelt, würde ich fast sagen, angekommen. Und eine Geschichte, die fand ich ganz cool, von Jan Schmauder von der TSG Steinheim. Der war in einem englischen Gefängnis Tischtennis spielen.
Ja.
Klingt ziemlich verrückt, oder? Er war zu Besuch beim Brighton Table Tennis Club. Kennst du vielleicht auch, ist der Club von Will Bailey, der Paralympicsieger aus England, der auch bei Let's Dance war in England. Und wir haben, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, auch in einer unserer ersten Sendungen, wo wir es von Tischtennisfilmen hatten. Ich weiß nicht, ob du dich noch düster erinnern kannst. Da war auch ein Dokufilm dabei, der hieß Believe That. Da ging es um Down-Syndrom, um Spieler mit Down-Syndrom, die dann zu dieser Down-Syndrom-Europameisterschaft fahren und begleitet werden. Die waren auch aus dem Club. Und dadurch ist für Jan auch der Kontakt zustande gekommen. Und die betreuen eben auch eine Trainingsgruppe in einem britischen Gefängnis in Brighton. Und da war er zu Gast und hat uns auch eine kleine WhatsApp-Audio geschickt, wo er erläutert, wie das so ist. Und die würde ich einfach mal abspielen.
Mein Tischtennis-Highlight in 2022 fand Ende Mai hinter Schloss und Riegel statt. Ich war in einem englischen Gefängnis und habe dort mit den Insassen trainiert. Wie kam es dazu? Ich war zu Besuch beim Brighton Table Tennis Club. Das ist ein ganz toller Verein, der Tischtennis mit Sozial- und Gemeindearbeit verbindet, wie wohl kein anderer Verein auf der Welt. Und eines der vielen Projekte ist die Zusammenarbeit mit lokalen Gefängnissen. Wie lief das Ganze ab? Ich habe mich vor dem Gefängnis mit den beiden Trainerinnen des Clubs, Theresa und Digna, getroffen. Unsere Personalien wurden aufgenommen, eine Sicherheitskontrolle wurde durchgeführt und dann ging es durch diverse Sicherheitstüren direkt in die Sporthalle, wo wir auf unsere 12 Trainingspartner gewartet haben. Kurzfristig wurde mir etwas mulmig, als die dreifache Anzahl an schweren Jungs hereinkam. Die waren allerdings nur auf dem Rückweg vom Fitnessstudio in ihre Trakte, sodass es am Ende bei unseren 12 geblieben ist. Und mit denen haben wir dann das Training begonnen, diverse Übungen und Spiele durchgeführt. Und es war letztlich wie bei einer Schulklasse mit dem obligatorischen Klassenclown, dem ganz coolen, der es nicht wirklich nötig hat. Der Großteil war aber wirklich super engagiert und motiviert und hat entsprechend mitgemacht. Ich habe keine Ahnung, weshalb die Jungs im Gefängnis waren, wollte es aber auch nicht wissen. Einer hatte eine lange Narbe im Gesicht, ein anderer erzählte mir, dass er sein Handgelenk nicht richtig einsetzen könne, da er dort mal mit dem Messer verletzt wurde. Alles also nicht ganz ohne. Aber die Jungs waren wirklich nett und zuvorkommend. Nach rund 2,5 Stunden war das Training beendet. Unterm Strich war es ein großartiges Erlebnis, das mich auch heute noch emotional berührt und beschäftigt. Man hat mich deutlich gemerkt, wie extrem wichtig diese Arbeit ist. Die Jungs hatten Spaß, es war eine Abwechslung vom harten Gefängnisalltag und sie haben sich einfach gefreut, dass sich jemand Externes für sie interessiert und ihnen Wertschätzung entgegenbringt. Ich hoffe daher auf eine Wiederholung und es zeigt mal wieder, was für ein toller Sport Tischtennis ist und was er bewegen kann.
Ja, ich hoffe Wiederholung als Besucher, nicht als Insasse. Richard, hast du schon mal im Gefängnis Tischtennis gespielt?
Also tatsächlich ja.
Ja?
Also ja, ich hatte mal eine...
Es hat geklingelt.
Wir sind live.
Ja.
Wollen wir jetzt...
Du kannst gerne aufmachen.
Kurz aufmachen?
Ja, mach du mal
auf. Ich guck mal ganz kurz.
Ja, ich guck mal, wer es ist.
Hallo? So, das ist die Trainerin meines Sohnes. Das ist die Trainerin meines Sohnes, die holt jetzt irgendwelche Unterlagen. Also insofern, wir können direkt weitermachen.
Das,
die Tanztrainerin von Robin. Und genau, der ist jetzt, tanzt ja relativ seriös Latein. Und da ist jetzt die Trainerin gekommen, die muss irgendwelche Unterlagen abholen. Ich schmunzel, weil er sich bei mir beschwert hat, dass diese Nada, die er jetzt auch ausfüllen muss, ein absolutes Drama ist und ihn viel Zeit kostet. Aber er macht's natürlich, gar keine Frage. Aber wir waren woanders.
Wir waren beim Gefängnis, genau.
Ja, also sehr, sehr spannend. Ich habe da natürlich dann sofort zurückgedacht. Ich habe da tatsächlich auch einmal gespielt. Hat jetzt nichts mit irgendwelchen kleinen Verbrechen zu tun, die ich vielleicht mal gemacht haben hätte können, sondern tatsächlich sind wir auch eingeladen worden, so ähnlich, ja. Und haben dort eben mit in der JVA Tischtennis gespielt, damals mit Speedy Fetzner waren wir da gemeinsam und haben da eine Trainingseinheit gemacht mit in Anführungszeichen den etwas leichteren Jungs, also nicht den ganz schweren Jungs. Und ja, das habe ich auch noch, das ist also viele, viele Jahre schon her, habe ich eigentlich auch genau so in Erinnerung. Also die waren sehr, sehr motiviert, haben Bock gehabt und war tatsächlich eine Abwechslung. Und ja, mit einem kleinen Augenzwinkern, wir hatten danach eben auch die Gelegenheit, natürlich unter Aufsicht, so eine kleine Gesprächsrunde. Und da hat sich dann einer gemeldet und gesagt, naja, also wir spielen ja relativ regelmäßig Tischtennis hier. Und wir spielen allerdings zu viele Wettkämpfe und ich bin jetzt hier schon das vierte Mal hintereinander ungeschlagen gewesen und ich habe hier zu wenig Gegner. Und deswegen würden sie uns bitten, dass sie ein Trainingsprogramm für ihn zusammengestellt, weil er ist noch ein paar Tage im Gefängnis und er möchte sich spielerisch weiterentwickeln und nicht immer nur Wettkämpfe spielen. Werd ich nie vergessen. War eine spezielle Situation, aber eben, ja, gar keine Frage. Also Tischtennis verbindet und das ist schon eine super Sportart einfach. Und ich denke, dass das viele so für sich eben dort auch im Gefängnis gespürt haben, dass das eben ja nicht nur darum geht, in Anführungszeichen Gewichte zu stemmen, sondern dass Tischtennis da schon mal auch eine spezielle Geschichte und Herausforderung darstellt.
Genau, tolle Aktion auf jeden Fall von Jan. Einen ausführlichen Bericht gibt es auch auf der Webseite von der TSG Steinheim. Das werden wir natürlich alles verlinken. Und da schreibt er auch, und das trifft es eigentlich ganz gut, in diesen Stunden sind wir alle gleich, uns verbindet der Sport und es trennt uns lediglich das Netz. So, ja, also das ist auch schon mal eine ganz schöne Geschichte. Eine andere spannende Geschichte aus dem Jahr 2022, finde ich zumindest, ist die auch von Chris Pfeiffer, ja. Unseren ehemaligen Schüler-Nationaltrainer. Wir hatten ihn im März noch bei Twitch Pong, bei den deutschen Schülermeisterschaften in Wiesbaden am Mikro. Da hat er noch gar nicht verraten, dass er schon bald nach Indien auswandern wird und dort Personal Trainer von Manika Batra wird, der ja wohl populärsten indischen Spielerin. Und es ist so ein bisschen ein Trend, oder? Auch ja. Mit diesem Personal Trainer. Und es gibt ja auch so in der Tischtennis- und Trainerszene gibt es immer so ein paar, die diese exotischen Jobs annehmen. Was ist der Reiz daran und was ist das Besondere daran?
Nun, also der Reiz daran ist, dass man natürlich diese 1:1-Betreuung hat. Und dann natürlich, wenn man, ich sag mal, ungebunden ist und bereit ist zu reisen und sich bereit auf, in Anführungszeichen, ein Abenteuer einzulassen, dass das natürlich eine unheimlich intensive Zeit ist. Chris Pfeiffer hat das Angebot von der Manika Batra eben angenommen und hat dann sozusagen, Indien bereist und auch nicht nur Indien, sondern eben auch einiges an internationalen. Es ist so ein Trend, es ist bei uns so ein bisschen am Beginnen, dass wir eben sagen, ja, die Trainer, die machen diese Einzelbetreuung, das sind dann meist so tageweise Betreuung, 80 Tage, 100 Tage. Und ja, wollen mal schauen, in welche Richtung sich das entwickelt. Ist ja schon so eine kleine Anleihe, wie es auch im Tennis ist. Aber wie gesagt, es ist in den Anfängen und man muss jetzt einfach das Ganze so ein bisschen beobachten.
Genau, und hat sie, ich glaube, begleitet vor allem dann ab dem Sommer mit den Commonwealth Games, war bei WTT-Turnieren dabei. Dann hat sie bei der WM natürlich mitgespielt und ich glaube auch beim Champions-Turnier. Und den großen Erfolg, das noch gar nicht so lange, liegt noch gar nicht zurück, war jetzt beim Asia Cup. Da hat sie als erste als erste Inderin eine Medaille geholt mit der Bronzemedaille. Hat, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, Hina Hayata besiegt im Viertelfinale. Und wir haben natürlich auch den guten Chris mal gefragt. Und auch der hat uns eine kleine Audio dargelassen, wo er von seinen Erlebnissen in Indien berichtet.
Und zwar, ich bin Ende Mai in Mumbai angekommen. Und da hat natürlich dann die Stadt mich auf jeden Fall beeindruckt. Einfach unglaubliche Menschenmengen, unglaublicher Verkehr, auch unglaubliche Verkehrsregeln. Das wird ja in Asien ein bisschen anders interpretiert. Also da sind die Verkehrsregeln ein bisschen freier. Das war definitiv, hat das eine Gewöhnungsphase gebraucht, bis man dann damit okay war. Aber an und für sich, das Leben in Mumbai war super interessant, gerade was kulturelle Dinge angeht, habe ich ganz, ganz viel lernen und mitnehmen können. Und dadurch, dass Indien natürlich auch sehr kulturell verwurzelt ist mit Mentaltraining und Meditation, konnte ich auch da sehr, sehr viel mitnehmen in den verschiedenen Orten, in denen ich gewesen bin. Als erstes standen die Commonwealth Games auf dem Programm. Da war die Vorbereitung leider alles andere als optimal. Manika war kurz vor den Commonwealth Games noch verletzt und für mich im Nachhinein, wenn ich das betrachte, war es okay, was sie gespielt hat. Immerhin hat sie gegen die Nummer 2 aus Australien 4-0 gewonnen im Achtelfinale und dann gegen die Nummer 2 aus Singapur, die allerdings auch im Finale 3-0 gegen Feng Tianwei schon geführt hatte. Hat Manika dann leider verloren im Viertelfinale, sodass keine Medaille im Einzel geworden ist. Das war natürlich schon auch für sie eine Enttäuschung. Und dann haben wir das letzte halbe Jahr eigentlich nur daran gearbeitet, fit zu sein für den Asia Cup und da die bestmögliche Leistung abzurufen. Es hat halt wirklich dann genau gepasst. Dann auch für Indien letztlich die Bronzemedaille gewonnen. Was sowohl für das Land als auch für sie ein riesiger Erfolg gewesen ist. Und ja, von daher würde ich sagen, habe ich das erste halbe Jahr in Indien definitiv ganz gut überstanden. Es hat Spaß gemacht, die Kultur kennenzulernen, auch als Personal Trainer zu arbeiten, was ich vorher so noch nicht hatte, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und jetzt gilt's so langsam, die Pläne zu machen fürs nächste Jahr.
So, Richard, Hand aufs Herz für dich. Mumbai, Personal Trainer, wäre das was? Sowohl von der Art Jobbeschreibung, die du gerade schon gegeben hast, als auch von dem Flecken Erde, der doch ein bisschen anders ist als hier die schöne Westbahnhofstraße in Hanau.
Ja, also spannend sicher. Im Augenblick bin ich wirklich mit meiner Rolle als Sportdirektor völlig im Reinen, finde das total spannend, da eben Dinge anzuschieben, aber gar keine Frage. Also als Grundsätzlichkeit ist das schon etwas, was sehr, sehr speziell ist. Ich hatte das ja selbst ein klein wenig, indem ich diese Zeit in Wien hatte, wo ich eben mit vielen unterschiedlichen Spielern arbeiten durfte. Indien selbst war ich tatsächlich einmal und finde das auch sehr, sehr beeindruckend. Also Indien als Land, als Kultur und natürlich auch immer so ein bisschen mit einem Auge darauf, was hat denn das Land für eine Tischtenniskultur? Und Indien hat ja eine unglaublich große Tischtennis, ich sag mal, Tradition. Ich denke, wir haben das ja jetzt auch bei der Weltmeisterschaft gesehen, wie schwierig das war, sowohl bei den Damen als auch bei den Herren, sich gegen die indischen Spieler durchzusetzen. Bei den Herren hat das ja auch nicht geklappt. Also insofern, da bewegt sich einiges und angeführt von einem Achanta Kamal, der ja auch in Düsseldorf immer wieder mal spielt, glaube ich, dass das eine Nation ist, als Tischtennisnation, auf die man natürlich achten muss in der Zukunft.
Sehr schön. Perfekt. deine und meine Top 3 Spieler, Querstrichspielerinnen des Jahres. Diesmal fange ich an.
Ja,
da bitte. Hast du es ein bisschen einfacher, da kannst du dich an meiner Expertise entlanghangeln.
Ja, mal gucken, was du jetzt raushaust.
Also, es kam natürlich ganz viele verdient. Ich habe auf jeden Fall mir hier Sabine mal aufgeschrieben, Sabine Winter, weil sie endlich deutsche Meisterin geworden ist. Mhm. Glaube ich, ein Titel, dem sie auch schon ein paar Jahre hinterherjagt. Und dann natürlich die Europameisterschaft in München, ihre Heim-EM, auf die sie ja auch so ein, zwei Jahre hingearbeitet hat, so ein bisschen, wo sie dann wirklich nur ganz, ganz knapp im Halbfinale gegen die spätere Europameisterin Sofia Polkanova verloren hat und ein paar ganz spektakuläre Matches hatte und ich glaube, die Rudi-Sedlmayr-Halle so richtig zum Beben hat lassen. Also Sabine auf jeden Fall eine von den drei. Dann habe ich auch natürlich Kai Stumper noch aufgeschrieben, der kürzlich auch erst bei uns war. Seine Leistung bei der Weltmeisterschaft, gerade im mentalen Bereich, wirklich sensationell. Hat einen Riesensprung in der Weltrangliste gemacht, natürlich auch durch diese Neu- oder Nachberechnungen über die Initial Points, genau, ist er, glaube ich, von 350 auf 69 geklettert. Und er hat wirklich eine richtig gute Entwicklung gemacht und das hat er in dem Jahr auch meiner Meinung nach zum ersten Mal so richtig gezeigt, auch bei der Borussia. Und dann habe ich noch so ein bisschen eine Mischung aus Sport und Bildung, die Naomi Brankovic. Ich glaube, ich habe es im Podcast auch schon gesagt, ich bin total geflasht, dass sie ein 1,0 Abi geschrieben hat. Also nicht nur, dass sie ein 1,0 Abi geschrieben hat, was für mich schon völlig unvorstellbar ist, sondern dass sie das auch noch vereinbart hat mit dem Leistungssport. Sie ist deutsche Meisterin geworden, deutsche Jugendmeisterin, hat die Jugend-EM mitgespielt, Bronze gewonnen mit der Mannschaft und parallel dazu noch ein Abitur gemacht, was ja an sich schon eine starke Leistung ist, was man auch bei anderen schon gesehen hat, wie schwierig das ist. Aber ich glaube, jeder, der Abitur geschrieben hat, weiß, wie schwer es ist, ein 1,0 Abitur zu schreiben. Das ist
Wahnsinn.
Das reicht nicht nur ein bisschen auf die Abi-Prüfungen hinzulernen und ein bisschen Glück zu haben. Da muss man über viele Monate und Jahre wirklich richtig fleißig sein und richtig clever und
intelligent. Dieses 1,0, das ist für mich so schwer zu glauben, weil eigentlich kennt man den Klassiker, man ist in Mathe, Physik und Chemie super gut und dann reißt einen die 4 Punkte in Sport nach unten, aber hat Naomi ja natürlich gezeigt, dass das eben nicht so sein muss. Also insofern,
starke Leistung. Genau, stellvertretend für alle und viele, die, ich meine, zum Beispiel Annette ist noch ein bisschen jünger, aber sie vereinbart das ja auch, Schule und das Leistungssport. Dieser duale Weg ist, wir hatten Sophia ja zum Beispiel auch im Podcast, die ein bisschen erzählt hat, wie schwer das auch war und wie anstrengend. Stellvertretend für alle, die diesen Weg gehen, habe ich Naomi noch ausgewählt. Und ja, Richard, was sind deine drei Top-Spieler, Spielerinnen des Jahres? Müssen übrigens nicht nur Deutsche sein, aber so richtig kennen.
Ja, na sicher, das sind für mich deutsche Spielerinnen und Spieler. Also für mich ist gar keine Frage Dang Chu, einer der Top-Spieler, der eben als Europameister auch bei den Weltmeisterschaften da wirklich mit einem großen Ausrufezeichen aufgetreten ist. Ich hatte mit Matt Pound von WTT so ein bisschen mal gesprochen und er sagt, Mensch, das ist eigentlich schon ganz spannend, dass die zwei heißesten europäischen Spieler aus seiner Sicht Penholder-Spieler sind mit Dang Chu und Felix Lebrun, ist schon speziell. Das zeigt, wie viel alles in Bewegung ist und mit welcher Akribie Dang Chu an seiner Karriere bastelt. Also er hat da schon hier ein großes Ausrufezeichen gesetzt. Für mich ist Nenina Mittelham eine absolute, in diese Top 3 reingehörend. Wie sie immer wieder, probiert hat, so diesen nächsten Schritt zu machen, wie sie bei den Europameisterschaften, ähnlich wie Sabine, auch aufgetreten ist, wie sie auch da die Halle zum Beben gebracht hat und gleichzeitig so ein bisschen diese Tragik in diesem Finale. Also insofern, das war schon sehr, sehr speziell und für mich natürlich auch nochmal ein ganz spezieller Augenblick, wie sie gegen Hongkong eben den entscheidenden Punkt geholt hat, gegen die Mini, um dann eben die Bronzemedaille zu sichern. Also gehört für mich auch absolut in die Top 3. Ja, und für mich ist die Nummer 3 eine Gruppe.
Oh.
Ja, eine Gruppe, ja. Und ich denke, da ist es aus meiner Sicht, ist natürlich auch so ein bisschen Sportdirektoren-Sicht, das sind unsere Trainer. Weil wenn wir sehen, mit welchen Herausforderungen wir 2022 kämpfen mussten, welche spezielle Situation es immer gab, ich glaube, da sind einfach unsere Trainer Rossi und Tami stellvertretend. Wir haben es am Anfang schon gesagt, Tami jetzt als Trainerin des Jahres, die gehören da für mich in die Top 3. Und wir haben da wirklich ein tolles Team am Start. Und da muss man zwischendurch einfach auch mal sagen, Chapeau, die machen da richtig tolle Arbeit.
Richtig. Und insgesamt muss man ja schon sagen, wir hatten natürlich 2021 vor allem auf europäischer Ebene ein unfassbar erfolgreiches Jahr, das natürlich auch nicht mehr zu toppen war, aber auch in dem Jahr wieder so viele Titel gewonnen. Gerade die Weltmeisterschaften waren natürlich auch spektakulär, selbst die Europameisterschaften, die nicht ganz so gut gestartet haben, aber dann wirklich hinten raus auch ein tolles Event waren und auch aus unserer Sicht, glaube ich, ein super Ergebnis. Ein Weihnachtsquiz habe ich wieder mitgebracht.
Oh, da bin ich gespannt.
Ich schicke natürlich dem lieben Richard schicke ich natürlich immer so ein kleines Skript vorab. Da habe ich natürlich die Quizfragen alle rausgestrichen.
Ja, das ist das Dramatische gewesen. Ich hätte mich ja sonst vorbereitet.
Genau, ja, also ganz doof bin ich dann auch nicht. Ihr könnt auf jeden Fall auch alle daheim mitraten. Und wer alle 5 richtig geraten hat, dem stellt der Richard dann auch ein Tischtennis-Diplom aus. Bist du bereit? Ich habe auch mit ABC diesmal gemacht, damit es für dich nicht so schwer ist.
Okay, das ist gut. Das ist eine große Hilfe.
Okay, ich fange an mit Matthias Ulrich. Den kennst du vielleicht. Ja. Unser Finanzreferent vom Deutschen Tischtennisbund. Seines Zeichens auch passionierter Tischtennisspieler und im Bayerischen eine fast schon Legende, würde ich sagen.
Ich wollte genau diesen Ausdruck wollte ich jetzt reinnehmen. Eine Legende.
Grüße gehen raus. Hat das TT-Race dieses Jahr in Bayern gewonnen. Und meine Frage ist, wie viele Spiele er in Folge bei TT-Race-Spielen ungeschlagen war in diesem Jahr, bis seine Serie dann schließlich endete? Sind das A 47, B 101 oder C 139 Spiele?
Also 139 müssen es sein.
Wusstest du das? Oder?
Also ich hatte das tatsächlich ein klein wenig verfolgt. Also Matthias Ulrich, unser Finanzreferent, ja, muss das immer im Büro im DTDB, muss man das, wenn man mal im Generalsekretariat ist, kommt man rein und das erste Büro links, das ist dann das Büro des Finanzreferenten und das ist dann so ein bisschen geteilt durch so eine kleine, ich sag mal Theke, ja, also durch so ein kleines Sideboard, und da habe ich einige Male mit Matthias so ein paar Thekengespräche geführt und da ging es tatsächlich auch das eine oder andere Mal um Tischtennis-Race, ja, und hat man gemerkt, welche Leidenschaft er dafür entwickelt hat und ja, da hat er viel Zeit investiert und viele Spiele gewonnen. Hätte ich mir dieses Jahr auch gewünscht. Meine Bilanz ist ein bisschen weniger stark ausgeprägt.
Zu dir kommen wir bei der nächsten Frage. Ich glaube, bei Matthias war es sogar so, just als Mike Tischtennis dann einen Bericht über ihn und seine Serie gemacht hat, hat er dann das Spiel verloren, das nächste, wie es oft so ist. Frage 2 geht um dich. Wie viele Prozent seit, wie nennt man, Anbeginn der Zeitmessung, der Klick-TT-Messung, wie viele Prozent deiner Entscheidungssätze hast du gewonnen? A 41, B 47 oder C 51?
Das ist eine gute Frage. Also wenn ich jetzt die letzten 2, 3, 4 Jahre nehme, dann war es nicht so viel. Also ich denke 41.
Das stimmt tatsächlich. Ja. Aber es geht zurück bis, ich weiß gar nicht, bis wann die TTR-Werte und diese Statistiken erfasst werden bei MyTischchen. Das ist aber, glaube ich, zumindest bis in die Nullerjahre, 2005, glaube ich, 2006. Und du hast tatsächlich in Anführungsstrichen nur, also ich habe 47% gewonnen, ist auch nicht so gut, muss man sagen. Man muss das ja immer sehen auf die Summe der 5 Sätze. Aber 41% ist schon nicht so viel.
Nee, ist nicht so viel. Also das spricht nicht für mich, muss ich selbst
kritisch sagen. Und ich sage dir eins, an der Kondition kann es nicht liegen.
An der Kondition kann es nicht liegen, aber ihr müsst wissen, ohne mich jetzt zu rechtfertigen, ich habe meine Stunde in der Woche, die versuche ich einzuhalten, aber in alle Richtungen. Das heißt also, es wird auch ganz selten mehr als eine Stunde in der Woche. Und dafür schlage ich mich ganz wacker. Ich hätte mal ein großes Interesse daran zu wissen, wie viel Prozent es gewesen wären zu der sogenannten aktiven Zeit. Ich glaube, da waren es ein paar mehr, aber ja, mir macht Tischtennis nach wie vor Spaß. Und wenn ich dann unter 50% Sieganteil der 5. Sätze habe, das erhöht jetzt den Druck für die Rückrunde für meine Gegner, weil die wissen, im 5. Satz, da gewinne ich gegen den Brause. Also insofern gebe ich jetzt mal Druck ein bisschen weiter.
Ja, ich kann dir sagen, ich habe in der Saison nur 20% der fünf Sätze gewonnen. Okay. Also einen gewonnen, vier verloren. Das ist nochmal eine ganze Ecke schlechter. Dritte Frage, du hast zwei richtig. Ich habe mir eigentlich schon überlegt, was du machen musst, wenn du verlierst und die Fragen falsch beantwortest, aber bis jetzt...
ich bin auf dem Weg.
Du bist auf dem Weg zu gewinnen, sozusagen. Die Minimeisterschaften feiern dieses Jubiläum, später noch mehr dazu. Wer hat nicht die Minimeisterschaften gewonnen? A. Kai Stumper, B. Bastian Steger oder C. Petris Asolja?
Kai Stumper.
Das ist falsch.
Nee, hör auf!
Petris Asolja.
Okay.
Meines Wissens nach.
Das hatte ich denn. Kai hatte ich nicht bei den Minimeisterschaften.
Der hat da mitgespielt, ja. Der hat da mitgespielt. Bin ich mir ziemlich sicher. Du machst mich mal unsicher, wenn du eine Frage falsch fragst. Der Sportdirektor sagt, hat was anderes gesagt. Liege ich wirklich richtig? Aber Petty hat, glaube ich, auf keinen Fall die Minimeisterschaft mitgespielt und demzufolge auch nicht gewonnen.
Ich hätte, deswegen kam es so wie aus der Pistole geschossen. Bastian hatte ich präsent, aber Petty dachte ich, dass die Katz quasi da auch eben durchgelaufen ist und Kai hatte ich tatsächlich nicht gespeichert.
Ich mache gerne nochmal einen Faktencheck machen. Nicht, dass ich falsch liege.
Jetzt wird's im Quiz nochmal eng.
Ja, jetzt genau. Frage 4 von 5. Wie viele Sätze haben die chinesischen Damen auf dem Weg zu ihrem WM-Titel in Chengdu verloren? A2, B4, C6. 2, 4 oder 6. Wie viele Sätze haben sie verloren auf ihrem Weg zum WM-Titel in der Mannschaft?
Es ist eine schwere Frage. 4.
2 nur.
2, ja. Ich dachte, am Anfang wäre noch eins. Jetzt kommen wir in den fünften Satz.
Richtig.
Und jetzt kommen wieder die 41%.
2-2, genau. Also erstmal unglaublich, dass sie nur zwei Sätze verloren haben. Ja. Aber ja, das Thema haben wir auch schon des Öfteren besprochen, gerade.
Ja, die Dominanz ist extrem. Gerade
bei den Mannschaftswettbewerben.
Ja, und selbst jetzt, erst einmal gegen die japanischen Damen, die ja doch gefühlt immer wieder auch mal gute Ergebnisse gemacht haben und auch, ja, ich sag mal, auch gegen Chinesinnen gewonnen haben, aber das ist tatsächlich immer noch ein bisschen ein anderes Level, ja.
Ja. Okay, fünfter Satz. 41% deine Quote, schauen wir mal.
Ja.
Ob es jetzt 41,2 oder 40,18 nach der Frage. Von November 2021 bis zum November 2022 hat Luka Gonczarowski vom SUS Polsum, Westdeutscher Tischtennisverband, einen Weltrekord aufgestellt. Nämlich mit dem mit den meisten Einzeln im Jahr. Mhm. Gespielte Einzeln in einem Jahr. Wie viele waren das? A, 873, B, 1234 oder C, 1925? 873, 1234 oder 1925?
Also 1900, das klingt zu viel.
Das wären, ich habe es mal ausgerechnet, es wären mehr als 5 am Tag.
Ja. Einzel. Gut, das muss dann ja über das TT Race auch alles gekommen sein, ne? Also, ich leg mich mal fest, diese 1200 klingen für mich gut.
Leider sind es tatsächlich.
Nein, und ich konnte die 2-0-Führung nicht nach Hause bringen. 40,8. Mein Gott, ich habe eindeutig nochmal etwas im mentalen Bereich zuzulegen.
Ja, also tatsächlich 1925. Er hat das wohl auch als ja Weltrekordversuch angegangen. Mhm. Ist, glaube ich, auch im Guinness-Buch der Rekorde oder zumindest sind sie dabei, dass das da irgendwie eingetragen wird. Der Rekord davor war 1700, der wurde, glaube ich, auch erst letztes Jahr aufgestellt. Den hat er dann schon nach 10 Monaten geknackt gehabt oder nach 11. Und mehr als 5 Spiele am Tag, 20.000 Kilometer gefahren. Und er hat tatsächlich aber auch nur 831 Spiele davon gewonnen. Mhm. 1925. Also, aber es ging ja nicht
ums
um die
Gewinnen.
Qualität, yeah. Es ging eher um die Quantität. Gut fand ich auch seinen Kommentar, nachdem er es geschafft hatte. Die Freiheit jetzt tut echt gut.
Ja. Macht er jetzt Pause im Jahr?
Also wie gesagt, bei Tischtennis gab es da auch einen ganz netten Artikel. Er hat dann irgendwie gesagt, er spielt noch 3 Turniere in dem Jahr. Und hat wohl auch dann in dem letzten Monat nochmal richtig Gas gegeben und dann teilweise ja in 3 oder 4 Tagen dann 12, also mehrere Turniere an einem Tag gespielt, ja. Und man muss sich nur mal, wenn man das jetzt 5 Spiele pro Tag, muss man sich mal überlegen. Klar, er hat jetzt nicht jeden Tag gespielt und hat dann mal auch mehr gehabt. Aber wenn man es jetzt nur auf den Durchschnitt runterrechnet, ich fährt schon mit 5 Einzeln am Tag.
Das ist Wahnsinn.
Ja. Das wäre schon ganz schön anstrengend.
Jetzt man muss
sich auch mal erholen davon.
Ja, und jetzt stell dir mal vor, wie wir immer am Jammern sind am Tag danach, ne, wenn man ein normales Mannschaftsspiel gehabt hat.
Ja.
Ja. Hut ab. Gratulation.
Luka Gonczarowski, 1925 Einzel in
sehr stark.
Einem einzigen Jahr. So, Vereinsheim, Teil 2. Ein Thema, das bei uns auch präsent war, war der Ukraine-Krieg. Natürlich. Wir hatten da in unserer März-Folge dann auch mit Nastja Bondareva mal ein paar Stimmen eingeholt, haben uns darüber unterhalten. Ich war bei dem denkwürdigen Champions League-Halbfinale in Düsseldorf gegen Saarbrücken, wo keiner so richtig wusste, weil im anderen Halbfinale eben die zwei russischen Vereine war. Was ist das jetzt hier eigentlich? Um was spielen wir hier? Dann hieß es kurz vor Spiel, weiß ich noch, dass der Manager von Saarbrücken mich fragte noch, ob ich denn wüsste, was das hier sei. Und ich so, woher soll ich das wissen? Ich bin zwar vom DTTB, aber das weiß ich jetzt auch nicht. Und dann bekam sie wohl die Info, dass das dann mehr oder weniger als Finale gespielt wird. Dass hat Düsseldorf dann gewonnen, war natürlich auch kein Pokal da oder irgendwas, aber im Nachhinein, wenn ich das richtig weiterverfolgt habe, hast du nur so im Kopf, wurde dann auch geklagt, glaube ich, ne, dass das, dann wurde es wieder annulliert sozusagen, dieser Titel.
Also es war schon eine sehr, sehr lange Geschichte und ja, zeigt, weil wie sehr das eben jetzt mal unabhängig von diesem schrecklichen Krieg, was das alles für Auswirkungen hat. Und das ist sicherlich leider immer noch nicht durch alles.
Das stimmt, ja. Viel auf den Sport auch ausgewirkt in allen Ecken und Enden. Aber auch im positiven Sinne. Zumindest wenn man so sieht, dass der Sport und auch Tischtennis dafür gesorgt hat, dass Flüchtlinge aus der Ukraine oder ukrainische Bürger und Bürgerinnen hier gut untergekommen sind. Ich denke da an Engagements von der Familie Mühlbach zum Beispiel, Hermann und auch Katrin, die sich da sehr dafür eingesetzt haben. Auch Dima hat da ein paar Sachen möglich gemacht für einige ukrainische Sportler und Familien. Und auch ich habe hier eine Geschichte, die mich persönlich auch betrifft, weil ich gegen den Jungen selber gespielt habe, bei einem Jubiläumsturnier von meinem Verein, gegen den Jarek Kowalczuk, 14 Jahre. Ich habe mich leider gleich beim ersten Aufschlag verletzt, so wie in meinem Leben noch nie, und musste dann das Spiel quasi abschenken. Aber der Junge ist richtig gut. Der ist jetzt auch bayerischer Meister geworden im Herren B, also in den Leistungsklassen Herren B. Und die sind auch mit der Familie geflüchtet. Vater, Mutter, er, seine Schwester und der Hund. Und wurden dann auch von den Mühlbachs tatsächlich vermittelt. Und zwar nach Schimborn. Das ist bei uns gleich um die Ecke, auf der bayerischen Seite sozusagen. Also nicht weit von hier, vielleicht 20 Minuten mit dem Auto. Und ja, es ist auch eine wirklich spannende Geschichte oder spektakuläre Geschichte. Die sind über Russland geflüchtet, also quasi hintenrum sozusagen, dann über Lettland, haben da nur wenige Sachen dabei gehabt, mussten auch teilweise Nächte draußen schlafen und sind dann in Deutschland angekommen. Und zeitgleich ist der TTC Schimborn, dieser Verein, auch aktiv geworden, weil die ein ukrainisches Vereinsmitglied haben, das schon seit vielen Jahren im Verein ist und das eben so ein bisschen angekurbelt hat. Und ja, so kamen die dann am Gründonnerstag Ostern 2022 zusammen, also die Familie Kowalczuk und der TTC Schimborn. Und ich habe gegen den Jungen gespielt, der Papa, der total Tischtennis verrückt, also wirklich wirklich crazy. Und die sind untergekommen beim Jugendleiter von Schimborn, Florian Stein. Mit dem habe ich auch gesprochen. Und er hat auch gesagt, also das ist wirklich super, die Familie ist da jetzt voll integriert. Der Papa arbeitet schon sogar dort in einem örtlichen Unternehmen. Die beiden Kids gehen zur Schule, lernen fleißig Deutsch spielen auch Tischtennis. Und und auch im Verein hat sich da was getan. Das hat tatsächlich zu so einem kleinen Boom irgendwie geführt. Okay. Also wirklich eine sehr schöne Geschichte für Jarek, der dann eben auch dieser bayerische Einzelmeister geworden ist bei Herrn B und ich glaube Zweiter im Doppel. Und es zeigt so ein bisschen, welche in Anführungsstrichen schönen Geschichten dann auch der Tischtennissport schreibt. Und
Sport im Allgemeinen Sport, und natürlich wie wir es sehen, im Besonderen im Tischtennis natürlich.
Welche Kraft da auch die Vereine, Vereinskultur, Vereinsstruktur haben, eben solche Menschen dann, solche Familien aufzufangen und zu helfen, das vielleicht gar nicht so möglich wäre. Von daher, das ist doch wirklich eine schöne Geschichte. Ich weiß gar nicht, ob er jetzt bei dem Bundesfinale oder wie heißt das nochmal, Pokalmeisterschaft der Leistungsklassen, ob er da jetzt mitspielen darf, da bin ich jetzt gar nicht so firm. Aber auf jeden Fall Er hat auch, glaube ich, 300 TDR-Punkte gut gemacht.
Das ist eine Menge.
Spielt bei den Herren und bei den Jungs der gute Jarek und hat ein schönes Spiel offensiv und so. Ich hätte sicher gut Paroli geboten, wenn ich fit gewesen wäre. Wahrscheinlich jetzt habe ich keine Chance mehr. Aber ja, schöne Geschichte auch zu Weihnachten. Vielleicht kann die Familie auch schon nicht allzu ferne Zukunft wieder nach Hause, wenn sie das möchten. Aber ja, schwieriges Thema, finde ich.
Ja, ganz, ganz schwieriges. Nastja hat ja da auch, finde ich, ein paar sehr, sehr gute Kommentare in unserem Podcast gegeben. Also ja, ich würde mir sehr, sehr wünschen, als einen großen Wunsch, dass das in absehbarer Zeit, dass da eine Lösung gefunden wird. Also dieser Krieg, der muss beendet werden. Aber ja, vielleicht bleibt es erstmal ein Wunsch, aber wünschen darf man sich ja etwas.
Ja. 40 Jahre Minimeisterschaften haben wir auch, 1983, seitdem mehr als 1,5 Millionen Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Das ist zumindest eine, wenn nicht vielleicht sogar die erfolgreichste Breitensportaktion in Deutschland, sportartübergreifend. Du könntest dich jetzt noch rehabilitieren. Du könntest quasi in der Verlängerung des fünften Sets noch gewinnen, wenn du mir sagst, wer der erste Gewinner 1983 war bei den Jungs, weil das Ding kennst du und das Mädchen, was damals gewonnen hat, heute natürlich auch schon eine erwachsene Frau.
Also ehrlicherweise erwischt du, da kann ich mich nicht rehabilitieren. Ich finde die Minimeisterschaften wirklich eine ganz tolle Veranstaltung. Ich weiß, dass das mit Bastian hatte ich so präsent. Bin nicht ganz sicher, ob er vielleicht nicht sogar gegen Timo irgendwann mal in einem Finale.
Also Timo hat nicht bei den Minimeisterschaften
gespielt hat. Also so hatte ich das mal irgendwie schon mal gespeichert. Und ich hatte mal mit Istvan Korpa dann drüber gesprochen und der hatte erst gesagt, ja, ich habe da irgendwelche Videos, aber es müssen wohl, genau was du sagst, ein anderes Finale gewesen sein. Aber nein, da kann ich mich nicht rehabilitieren. Das habe ich nicht im Kopf.
Also ich könnte sagen, wer dieses Jahr gewonnen hat, das waren Magdalena Breuer und Kirill Manalaki. Und tatsächlich, der erste Gewinner von Mini-Meisterschaften war Kai Eindruck Greil.
Oh, den kenne ich tatsächlich.
Ja. Ja. Und Sabine Haß, genau. Also hat auch noch lange, glaube ich, im Profibereich gespielt. Kai Eindruck Greil.
Ja, glaube ich, mit
Patrick Franziska sogar nochmal ein Doppel gespielt bei den deutschen Meisterschaften irgendwann, bilde ich mir ein, gelesen zu haben.
Ja, hat viele Jahre Bundesliga und zweite Liga gespielt. Ja, also in Grenzau, das habe ich präsent. Ich glaube später in Bremen auch. Also ja, der hat da seinen Weg gemacht. Haben ja wirklich viele, wie ich jetzt eben gelernt habe, auch Kai, Bastian, den Weg dann tatsächlich in den Top-Bereich gehabt. Aber es ist nicht allein, dass das eben in den Top-Bereich kommt, sondern ja, dass man einfach früh mit Tischtennis anfängt, dass man merkt, was für eine super Sportart das ist und dass man ja dann in den verschiedenen Klassen sich am Ende eben darstellt. Ja, also ich glaube schon, dass sehr, sehr viele Spieler am Ende dann dabei geblieben sind, natürlich auch Spielerinnen und dann von den Kreisligen bis hoch in die Bundesligen da viele Minimeisterschaftsteilnehmer rausgekommen sind.
Genau. Minimeisterschaften, also 40 Jahre auf die nächsten 40. Hans-Wilhelm Geb übrigens war einer der Schöpfer der Minimeisterschaften. Mhm. Das sind auch die wenigsten, glaube ich, weil er immer sehr mit dem Leistungssport verbunden wird. Und ja, der gute Hans hat dieses Jahr auch die goldene Sportpyramide, glaube ich, der Deutschen Sporthilfe gewonnen. Auch eine sehr hohe Auszeichnung, haben, glaube ich, erst knapp 20 oder so bekommen. Ja, der war da auch damals, glaube ich, DTTB-Präsident, war daran beteiligt, dass diese Aktion eben aus der Taufe gehoben wurde und seitdem wirklich sehr erfolgreich ist. Und wie ich drauf gekommen bin, war nämlich Maxi Borkenhagen hat uns geschrieben, ihr Highlight im Jahr 2020, nämlich, dass sie einen Schnupperkurs mit 7 Mädchen gestartet haben und es mittlerweile sogar schon mehr sind. Und sie erzählt, dass der Großteil auch dabei bleiben wird und alle total begeistert sind und sich freuen und auch schon scharf sind auf erste Wettkämpfe. Und deswegen werden sie nämlich auch im Januar Minimeisterschaften in Ortsentscheid ausrichten.
Cool.
Und da kann ich nur sagen, liebe Maxi, Chapeau, Mädchenförderung plus Minimeisterschaften, besser geht's nicht,
oder? Besser geht's nicht, da haben wir nichts zu meckern, ja. Also wir ohne jetzt im Vorgriff zu sein, wir haben ja unser Lied, ich leg mich jetzt fest, wir müssen ihr Kinderlein kommen singen. Und natürlich hoffen wir, dass viele eben im Tischtennis bleiben, gar keine Frage. Ja.
Genau, und vielleicht hier noch der Hinweis, alles über die Minimeisterschaften, wie man Ortsentscheid ausrichtet, wie das alles abläuft. Informationsmaterialien und Co. gibt's natürlich auf www.tischtennis.de/minis. So. die Minimeisterschaften. Ich habe wieder ein Ranking.
Oh.
Deine Top 3 Tischtennismomente in diesem Jahr. Diesmal darfst du wieder anfangen. Mal schauen, ob wir uns das letzte
Mal... Das letzte Mal hast du angefangen.
Ja, jetzt darfst beim ersten Mal hast du angefangen. Jetzt darfst du wieder anfangen. Mal schauen, ob wir uns so gut ergänzen wie beim letzten Mal, wo wir keine Überschneidungen hatten.
Ja. Also tatsächlich für mich muss ich sagen, dass die Top 2 Momente für mich auf jeden Fall die Europameisterschaft in München gewesen ist. Da gibt's für mich überhaupt kein Vertun. Das war eine Riesenveranstaltung in Deutschland. Die Halle war voll. Wir haben die Damen haben es rausgerissen mit mehr Medaillen als die Herren. Wir haben trotzdem mit Dang Chu einen Europameister gehabt und wir haben Laola in der Halle gehabt. Wir haben gesehen, dass das tatsächlich eben auch zieht. Wir haben viele Fernsehzeiten gehabt und insofern ist das sicher in den Top 3 Momenten für mich diese Europameisterschaft und ja, herausragend. Und da mache ich gleich die Top 2 und 3 draus, waren für mich einfach die Weltmeisterschaften. Das ist für mich eigentlich etwas gewesen, was ja auch unglaublich viele Zuschauer verdient hätte. Man hörte, dass bei den Weltmeisterschaften in Chengdu die Halle mehrmals hätte ausverkauft sein dürfen oder sein können. Die Zuschaueranfragen waren sensationell hoch. Ja, aber da diese Situation eben zu haben, dass wir mit den Damen und mit den Herren eine Medaille gewonnen haben, mit den Damen das erste Mal seit 2010, mit den Herren diese sehr, sehr spezielle Situation ohne Patrick, ohne Timo, ohne Dimitri anzutreten und dann am Ende trotzdem ins Finale zu kommen mit diesen Ups and Downs in der Gruppe. Also das war schon, ich sag mal, Emotion pur. Und wenn man einfach auch so aus dem Hintergrund mal weiß, welche Schwierigkeiten es gab, überhaupt diese Weltmeisterschaft zu organisieren, und wie viel, ich sag mal, Herausforderungen angefangen, wie ist das Visa zu organisieren gewesen, welche Corona-Bedingungen, welche Fragezeichen hat man alle, wenn man nach China eben geht, aber die Art und Weise, wie es dann vor Ort organisiert wurde, das ist ein sensationell emotionaler und auch aus deutscher Sicht sehr erfolgreicher Top-3-Moment gewesen. Und da subsumiere ich Damen und Herren, deswegen habe ich meine Top 3 jetzt schon.
Siehst du, ich bin etwas punktierter vorgegangen, ja. Etwas mehr ins Detail, aber im Endeffekt ist es ähnlich. Also natürlich habe ich mal den Finaleinzug der Herren ins WM-Finale genommen. Natürlich da auch dann das letzte Spiel so ein bisschen, ist natürlich ein bisschen runtergebrochen. Ist ja klar, dass dann noch vier davor war. Bennett Duda gegen An Yeehun hat mich ein bisschen erinnert. War auch ein bisschen so wie 2018. Patrick Franziska genau, gegen Jong Yunsik. Ja. Also gleiche Situation, 2-2 Halbfinale und dann wirklich eiskalt. Das Ding gezogen, fand ich sensationell. Ein weiterer Moment war für mich, du merkst, ich gehe mal so ein bisschen in die Nische rein. Ja, ich nehme nicht so den vollen schon bei den Spielerinnen. War Sabine Winter gegen Chio Bano, dieses, ich glaube, erste oder zweite Runden, ich habe es gerade gar nicht genau im Kopf, Match, wo sie quasi schon am Boden lag und das Spiel dann mit Abwehr von Matchbällen noch in 7 Sätzen gedreht
hat. Ja, und dann dieser Topspin, wo sie wirklich am Boden lag.
Genau, ja? Genau. Der Matchball war das, glaube ich, und ikonisch auch ihr Bruder, der auf der Brüstung stand und gejubelt hat. das war wirklich für mich ein wirklich sensationeller Moment. Timo hatte auch so ein Spiel in München, Sabine dann im Halbfinale leider nochmal so ein Spiel, aber dann nicht mit dem Happy End. Aber insgesamt habe ich das mal rausgegriffen, weil das wirklich, ich glaube auch für sie sehr wichtig war, dass sie noch auf in dem Turnier Fall bleibt ja, und da was zieht und ihr das so ein bisschen Auftrieb gegeben hat, auch für die nächsten Spiele. Und der dritte Moment ist der Patrick Franziska gegen Malong in Budapest, wo er gewonnen hat. Und ich war damit, glaube ich, schon, oder hat er später noch gegen... Ich weiß nicht, auf jeden Fall hat er mittlerweile gegen die drei Großen gewonnen, der aktuellen Ära. Und das Spiel war auch unglaublich, 12-10 im fünften Satz. Bei 10-10 noch diese Rückhand, falls du dich erinnern kannst, quasi gegen die Schlagrichtung sozusagen, inside out und dann tatsächlich Malong besiegt. Kaum zu glauben, aber dafür ist er immer gut, der gute Franz. Ja. Und
das zeigt natürlich einfach auch, wie gut wir hier insgesamt aufgestellt sind, dass natürlich ich diese Geschichte Patrick gegen Malon präsent habe, aber dass eben direkt im Anschluss eine Weltmeisterschaft, eine Europameisterschaft, wie viel starke Ergebnisse wir eben erzielt haben. Und sei es mir erlaubt an dieser Stelle, das ist natürlich, deswegen war es mir wichtig, in unserem ersten Ranking nochmal die Trainer eben mit reinzunehmen, ja, wie viel Arbeit die da eben im Hintergrund leisten, und dass wir wirklich gut aufgestellt sind, dass es natürlich aber alles kein Selbstläufer ist, ja. Und Tischtennis ist natürlich so ein schmaler Grat, aber wir schaffen es tatsächlich immer wieder auch, eine nächste Generation nachzubringen. Patrick ist oben angekommen und wir hoffen natürlich, dass wir noch weitere da nach oben schieben, sowohl bei den Damen als auch bei den Herren. Wir haben da ein paar ganz gute Kandidaten, aber das geht natürlich nur, wenn man richtig Gas gibt, jedes Jahr, jeden Monat, jede Woche, jeden Tag.
Genau, die Jugendweltmeisterschaften hat man jetzt auch.
Ja,
haben wir in der letzten Folge, glaube ich, noch nicht, da standen sie noch bevor.
Ja.
Ja, aber zumindest haben Medaillen mit nach Hause gebracht.
Richtig, aber das zeigt, um es vielleicht einfach auch hier unseren Hörern so kurz zu erklären, im Jugendbereich ist es tatsächlich so, dass es unglaublich schwierig ist, sich für eine Weltmeisterschaft zu qualifizieren. Ja, also es ist ein relativ kleines Starterfeld. Und wenn man mal dann vor Ort ist, kriegt man möglicherweise auch Chancen. Und die haben natürlich unsere Mädels sehr, sehr gut genutzt. Auch Annette mit dem Viertelfinaleinzug hat gezeigt, dass sie da eben ganz oben reingehört. Ja, wir hoffen natürlich, dass wir auch demnächst wieder ein paar Jungs am Start haben. Aber ich sag mal, wenn man nicht Erster oder Zweiter bei Europameisterschaften wird, und wir waren mit den Jungs ein ganzes Stück davon entfernt in diesem Jahr, sowohl mit den Schülern als auch eben mit der männlichen Jugend, da müssen wir ran. Ja, dann muss man eben nur über oder kann man sich nur über sehr hohe Weltranglistenpositionen qualifizieren, weil eben, ich sag mal, was auch völlig okay ist, jeder Kontinent eine gewisse Quote hat und die Quote ist nicht so ganz groß.
Genau. Sehr schön. Haben wir das? Ein Ranking habe ich noch, aber davor haben wir noch eine kleine Geschichte aus den Vereinen. Jeremy Löffler, ich weiß nicht, sagt dir vielleicht was, hat in Saarbrücken mit Chris Pfeiffer im Doppel gespielt gegen Florian Blum und Julian Mohr und gewonnen. Da war ein spektakulärer Ballwechsel dabei. Spielt bei TTG Bietigheim Bissingen, hat letztes Jahr in der Regionalliga gespielt und stand bis zum letzten Spieltag 30-0. Und was ist am letzten Spieltag passiert?
Er hat einen Satz verloren.
Der hat beide Spiele verloren.
Nein.
Stand er nicht mehr 30-0.
Nein.
War ihm zu dem Zeitpunkt schon egal, weil sie schon Meister waren und in die dritte Liga aufgestiegen sind. Ich habe ihn trotzdem mal kontaktiert und habe ihn gefragt, wie das so war. Es ist natürlich zweifelsohne eine sensationelle Leistung, in der Regionalliga 30-0 zu spielen als junger Spieler. Und ich sag's gleich, man muss der Verteidigung auch dazu sagen, er hat 30-0 unten, also im hinteren Parkkreuz gespielt und dann am letzten Spieltag musste er im vorderen Parkkreuz spielen. Man kann zumindest behaupten, er hat in seinem Parkkreuz 0 gespielt. Ich habe auch eine kleine Audionachricht von ihm mitgebracht, bevor ich dich dazu natürlich noch was frage.
Bis vor dem letzten Spieltag stand ich ja eben zu null und habe dann gegen Kleinsteinbach-Siegen beide Spiele verloren. Also man kann schon sagen, dass die Luft vielleicht etwas raus war, weil wir eben wussten vorm Spiel schon, dass wir Meister sind. Dazu war ich dann noch ein Ticken erkältet und konnte nicht mein Bestes abrufen. Aber das soll auf jeden Fall keine Ausrede sein für die Niederlage, weil die beiden Gegner von mir in der Regionalliga eine der besten Bilanzen hatten. Und egal wie fit ich bin oder egal wie ich kämpfe im Kopf, kann ich gegen die zwei Spieler immer gewinnen oder verlieren. Mein persönliches Highlight im Jahr 2022 war das Aufstiegsspiel in die dritte Liga gegen Kupping. Einfach weil mir die Saison mit dem Team unglaublich viel Spaß gemacht hat. Das Ziel dieses Jahr ist es für mich auf jeden Fall, dass wir uns in der dritten Liga halten und dass ich hinten auf jeden Fall eine positive Bilanz spiele in der dritten Liga.
Das sieht ganz gut aus zurzeit. Die stehen im Mittelfeld auf einem Nichtabstiegsplatz. Er steht auch fünf, knapp positiv, glaube ich. Übrigens in dem Team auch Mike Collo. Vielleicht auch eins der Comebacks in diesem Jahr nach langem Leidensweg mit Hüftproblemen, Hüftoperationen bei den deutschen Jugendmeisterschaften dann wieder mitgespielt. Grüße gehen raus. Ich hoffe, der gute Mike, auch ein Riesentalent bei uns, bleibt verletzungsfrei. Hast du denn schon mal eine weiße Weste im letzten Moment noch beschmutzt? Das heißt beim Turnier oder bei einer Saison oder?
Also ich meine, dass ich tatsächlich irgendwann auch mal, so als ich angefangen hatte aufzuhören und etwas niedrigerklassig gespielt habe, dass ich da mal zu null, glaube ich, sogar mal durchgegangen bin. Aber ja, es kommt halt immer drauf an, mit einem Augenschmunzeln, welche Klasse man sich aussucht, ne? Also es ist die Herausforderung dabei. Ich weiß tatsächlich, dass mir einmal in der Bundesliga, als ich an 3-4 gespielt habe, der Mirko Pawlowski meine zu null Bilanz, ich hatte irgendwie 14-0 oder etwas so gespielt, und dann hat er mir meine zu null Bilanz sozusagen verhagelt, aber nicht im letzten Augenblick, sondern es war dann so irgendwo zu Beginn der Rückrunde, und ich hatte mich dran gewöhnt, dass die Spieler frühzeitig die Segel streichen. Ich war damals ein bisschen dominanter schon, aber ja, der Mirko hat mir schön den Zahn gezogen, da erinnere ich mich noch dran.
Also mir kann das nicht passieren, vor allem, weil ich immer ein bisschen pomadig aus der Sommerpause komme und in der Regel eher am Anfang mehr Spiele verliere als am Ende von der Saison. Also ich kam noch nie in die Situation, irgendwie zu null zu stehen, mehr als vielleicht 1-0 oder 2-0 in der Bilanz. Von daher, ja, also unabhängig davon natürlich, tolle Leistung, in der Regionalliga so eine Bilanz zu spielen.
Stark, auf jeden Fall.
Ja, ich mal schauen, ob wir ihn in Nürnberg wieder sehen. Und wir kommen zu unserem letzten Ranking. Und zwar fange ich dann jetzt wieder an. Die Top 3 Dinge, auf die wir uns im Jahr 2023 freuen. Und ich habe mal ein bisschen überlegt, habe natürlich gleich, ist mir eingefallen, auf ein Tennismatch gegen dich, das müssen wir unbedingt mal wieder machen.
Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall, ja.
Das ist Pflicht, vielleicht gewinne ich dann auch endlich mal. Das ist mein einer Punkt. Mein anderer Punkt ist, wir haben eine Umfrage gemacht bei Instagram, ob es, nachdem Karl Lauterbach ja mit dem Rossi im Bundestag gespielt hat, ob Karl Lauterbach, der ja passionierter Tischtennisspieler ist, nicht auch mal ein geeigneter Gast für uns wäre. Und es gab die Möglichkeit zu antworten, ja, nein, oder erstmal Christian Lindner. Und Karl Lauterbach hat tatsächlich, und das hat er wahrscheinlich in seiner Politikerkarriere auch noch nicht oft gehabt, mit einer absoluten Mehrheit gewonnen. Ich glaube, 57% haben gesagt, ja, Karl, komm doch mal vorbei bei Ping-Pong und Brause, und das werden wir sicher möglich machen.
Da habe ich gar keine Zweifel. Wir haben ja einen direkten Draht. Rossi hat mit ihm gespielt, genau. Ne? Und er ist tatsächlich ein passionierter Tischtennisspieler. Wer weiß.
Richtig, da muss er halt dann mal eine Studie weniger lesen. So. Und muss ich mal einfach eine Stunde Zeit nehmen für uns oder eine halbe, und dann quetschen wir ihn mal über seine Tischtenniskenntnisse aus. Ich glaube, der trainiert auch regelmäßig irgendwo in Berlin mit einem Spieler, mit einem Oberliga- oder besseren Spieler.
Ja, und ich glaube auch in Köln zwischendurch, meine ich, dass er da so ein bisschen Kontakt hat.
Kann ja auch sein. Wahrscheinlich ist er mittlerweile ziemlich viel in Berlin als Minister.
Und aber spielt er nicht auch mit dem Wallraff?
Ja, die hatten zumindest mal so einen Videodreh, ne, wo die zusammen gespielt haben. Und der Kollege Wallraff ist ja auch passionierter Tischtennisspieler, wie so viele.
Ja, ja.
Und mein dritter Punkt ist, worauf ich mich auch freue oder wo ich ein bisschen gespannt bin, ist, dass einfach auch für mich jetzt als Medienschaffender sozusagen in der Tischtennis-Medienwelt, in der Livestreaming-Übertragungswelt sehr viel passiert. Wir haben WTT, wo man gefühlt auch in jedem Jahr damit rechnen muss, dass irgendwas Neues passiert, ja, dass sie sich was Neues ausdenken. Wir haben jetzt in der Bundesliga diesen Switch auf Twitch gehabt.
Switch auf Twitch.
dann zukünftig auf Dein, dieser neuen Plattform. Wir selber haben ja mit Twitch Pong oder mit der neuen Wegen des Livestreamings versucht, da ein bisschen was zu machen. Und ich glaube, dass Tischtennis da auf einem neuen Weg ist. Und ich da wirklich gespannt bin, wie das so weitergeht damit und wie vielleicht Tischtennis auch in den nächsten Jahren präsentiert wird. Und damit gebe ich ab. Ich habe noch ein paar mehr 3 Dinge, auf die ich mich freue, aber ich bin mir sicher, das ein oder andere wirst du nennen davon.
Ja, ich bin gespannt. Also ich muss sagen, da mit den Top 3, ja, das ist ja immer so ein schmaler Grat, ja. Also 23 ist das Jahr vor den Olympischen Spielen. Insofern geht's natürlich da auch um die Tischtennis-Highlights. Ich bin hochgespannt auf die Weltmeisterschaft in Durban. war ja auch mal eine Möglichkeit, dass das in Deutschland hätte stattfinden können, diese WM. Nun ist sie in Durban. Es gibt den so, ich sag mal, in Anführungszeichen Probeturnier Anfang 2023, wo man sicherlich auch schon das ein oder andere an Rückmeldungen dann bekommt. Wie wird das dargestellt? Wie ist die Halle? Wie sind die Voraussetzungen? Aber das ist auf jeden Fall ja ein Highlight für uns. Wir haben eine Mannschafts-Europameisterschaft in Malmö, die natürlich auch hochspannend ist. Wir sehen, es ist total viel in Europa in Bewegung. Eine sehr, sehr starke schwedische Mannschaft, eine sehr, sehr starke französische Mannschaft, eine sehr, sehr starke deutsche Mannschaft, um einfach mal drei zu nennen. Da wird sicherlich das ein oder andere an Überraschungen auch noch geben. Also insofern, das ist sicherlich auch ein Highlight. Und da freue ich mich natürlich auch sehr drauf, ja, dass wir den WTT Champion in Frankfurt in Deutschland eben haben, so ein bisschen so hinter den Kulissen, wie es eben vorbereitet wird. Also wir haben jetzt ein paar von den Plänen schon mal gesehen. Also ich glaube, das ist ein Leckerbissen und ja, das wären jetzt zunächst mal meine drei Highlights und dann schauen wir einfach mal, hoffentlich, dass wir 2023 einfach auch Tischtennis ein Stück weit so genießen können, dass wir nicht Einschränkungen haben, an die wir jetzt gar nicht denken, aber wir bleiben sehr, sehr positiv gestimmt. Ja, und hoffen, dass wir natürlich, das ist für mich eben auch nochmal wichtig, bei all diesen Highlights, die man hat, und wahrscheinlich habe ich noch drei vergessen, dass wir eben auch zwischendurch fürs Tischtennis eben genug Zeit haben, um einfach zu trainieren, um uns ein bisschen aufzubauen. Denn ja, 23 ist schon so ein Stück weit das vorolympische Jahr. Nicht ein Stück weit, sondern es ist das vorolympische Jahr. Und man hat das Gefühl, dass die Olympischen Spiele kaum vorbei sind. Und dann kommen jetzt schon die nächsten. Hängt natürlich auch so ein bisschen mit dem mit dem verkürzten Olympiazyklus zusammen.
Genau, ja. Also die Events im nächsten Jahr, die hatte ich auch noch auf meiner Liste. Die sind dann wieder hinten runtergefallen, weil ich mir fast sicher war, dass du die auch nennst. Ganz aktuell die deutschen Meisterschaften in Nürnberg, 25. 26. März. Es gibt Tickets seit letzter oder vorletzter Woche. Wer noch ein kurzfristiges Weihnachtsgeschenk sucht oder sich von seinem Weihnachtsgeld oder was etwas kaufen möchte oder sich zu Weihnachten belohnen möchte, dem sei gesagt, www.tt-dm.de, da gibt's Tickets für die deutschen Meisterschaften in Nürnberg in der Kia Metropol Arena. Das ist eine ganz moderne Halle, das wird richtig cool, glaube ich, richtige Eventhalle, wo man viel machen kann, und ich bin mir sicher, es wird auch wieder spektakulärer Sport gezeigt. Und ja, du hast schon gesagt, nächstes Jahr WM in Durban, wir haben die European Games, wir haben die Team-Europameisterschaften, das Champions in Frankfurt, also es sind viele Events, die da anstehen, und ja, du hast mir meine Frage schon wieder beantwortet. 2023, was wird das für dich für ein Jahr? Hast du gerade schon gesagt, schon im Zeichen von Olympia, von vielen Veranstaltungen. Ja, vielleicht die andere Frage, wie geht's los, das Jahr 2023? Wie startest du ins Jahr 2023?
Also mit deinem Team? Wir starten natürlich mit Durban. Danach ist relativ schnell auch Doha. Also es wird sehr, sehr viele WTT-Turniere geben. Das ist ja auch immer so ein ganz schmaler Grat, den wir auch nächstes Jahr wieder beschreiten müssen zwischen den WTT-Turnieren, den Kalender, wo wir schon, ich sag mal, viele Turniere eben haben, wo noch einige Turniere to be confirmed sind. Wie kriegen wir das dann synchronisiert mit den Bundesligen? Das ist eine Herausforderung, dass wir eben zum Saisonhöhepunkten, dass wir eben da eben topfit sind, dass wir alle gesund bleiben bei diesen mannigfaltig vielen Turnieren, die es gibt. Wir haben jede Menge an, ich sag mal, Sportpolitik, die wir auf den Weg bringen müssen, viele Herausforderungen, Stichwort POTAS, Stichwort DOSB, ist ja wirklich immer wie eine Menge in Bewegung. Ja, das will alles gut bespielt werden, aber deswegen, wir atmen jetzt einmal durch, Akku aufladen und dann geben wir richtig Gas in 2023 und nehmen am besten hoffentlich den Schwung in 24 direkt mit.
Das hoffen wir auch. Ja, wir nähern uns schon dem Ende unserer Weihnachtsfolge und unseres Podcast-Jahres 2022. An der Stelle schon mal vielen Dank an alle Hörerinnen und Hörer für das Interesse und für die Treue. Wir haben rund 14 Stunden gesendet in dem Wow. Jahr, 15, zwischen 14 und 15 Stunden haben wir euch vollgequasselt, aber ihr habt es euch auch freiwillig angehört. er sichert gerade die Espresso-Tasse. Hat die einen besonderen Wert?
Nee, die hat nicht einen besonderen Wert, aber das ist tatsächlich ein Geschenk.
Oh, okay. Ja. So mache ich das übrigens bei meinen kleinen Kindern auch immer, dass ich alles in die Mitte des Tisches schiebst. Danke, dass du auch ein bisschen wie mein Papa auf mich aufpasst.
Sportdirektor hat sowas.
Noch eine Frage an dich. Vielleicht retten kannst du das nicht mehr, deine 5-Satz-Niederlage aus dem Weihnachtsquiz.
Ich weine mich heute Nacht in den Schlaf.
Wer war unser erster Gast in dem Jahr? Weißt du das noch?
Oh mein Gott, mein Kurzzeitgedächtnis.
Ja, das hätte ich aber auch nicht gewusst.
Nee, weiß ich nicht.
Ich kann das dann auch nicht mehr zuordnen, was war noch im letzten Jahr. Ja, Markus Lietzau war unser erster Gast im Januar, genau. Da auch der Hinweis, schaut mal bei deren Instagram-Kanal vorbei, Get In Fast heißt ja sein Rennstall. Die haben ja da so ein bisschen sich mit der Videokamera begleiten lassen, das ist echt ganz cool. Da gibt es mittlerweile auch schon ein paar Folgen, können wir auch nochmal verlinken, auch bei uns auf dem Kanal.
Ja, und er macht das erfolgreich. Ich hatte die Gelegenheit, ist jetzt auch schon ein paar Tage her, mal auch mit dem Vater zu sprechen. Er sagte, Mensch, ich war da mit sehr gemischten Gefühlen unterwegs, weil es ist natürlich schon getting fast. Er ist richtig schnell unterwegs. Aber es ist tatsächlich so, dass er das mit einer unheimlich hohen Leidenschaft macht, genauso wie er es eben im Tischtennis gemacht hat. Und der hat da diesen Drive ganz gut mitgenommen.
Buchstäblich, genau. Ja, ansonsten hatten wir schon ein paar Highlights, oder? Wir haben unsere Folge mit dem Plattenblau schon gemacht. Wir hatten so ein bisschen das Jahr der Youngstars mit Annette, mit Kai, mit Sophia. Wir haben es endlich mal geschafft, die Paras auch bei uns
auf jeden Fall zu bringen mit Valentin und Volker. Werde ich übrigens viele Grüße gehen nochmal raus an Walle und an Volker. Ja, habe ich für mich als persönliches Highlight gebucht, ne? Als du gesagt hast, kennst du den Richard Brause? Und Walle sagte, ja, ich habe den mit dem Rossi mal spielen sehen. Beim Rossi sah es ganz gut aus. Also habe ich wirklich schallend gelacht, als ich das nochmal so Revue habe passieren lassen.
Genau, und für 2023, ein paar Pfeile haben wir schon im Köcher. Karl Lauterbach haben wir schon gehört, der muss eigentlich nur noch zusagen. Ja,
so sieht's aus.
Wenn er nicht kommt, dann fragen wir mal Christian Lindner, der hat sich ja auch schon mal Tischtennis gespielt. Hanning haben wir noch, wollten wir eigentlich in dem Jahr noch.
So, machen. Genau, die hat eigentlich auch schon zugesagt, bevor sie nach Japan geflohen ist.
Genau. Und also das werden wir zeitnah angehen. Ich hatte zum Beispiel auch mit Norbert König gesprochen, kennen vielleicht viele vom ZDF, der wäre auch mal dabei. Sie hat eine ganz spannende Perspektive, spielt auch selber Tischtennis schon sehr lange.
Ja.
Und natürlich auch aus dem Medienbereich ist ja doch, das merken wir auch, immer ein großes Thema Tischtennis im Fernsehen, Tischtennis im TV und und ansonsten schauen wir einfach mal, oder? Wir harren der Dinge, würdest du sagen.
Wir harren der Dinge, die da kommen mögen, ganz genau.
Genau, und ansonsten eure Geschichten, ihr habt so viele Geschichten geliefert, jetzt für die Weihnachtsfolge könnt ihr natürlich auch immer für unser Ping-Pong und Brause für Heinze einmal an uns schicken, podcast@tischtennis.de oder über den Instagram-Account. Genau, apropos Instagram, like den Kanal bitte, alle, die es noch nicht tun, wir müssen die Plattenblausche endlich überholen. Wir waren mal bis auf 10 Likes waren wir mal dran, jetzt haben wir wieder ein bisschen ziehen lassen müssen, aber wir werden die auf jeden Fall noch überholen.
Also
der Staatspodcast muss auf Platz 1 sein, auch bei Instagram. Ja, da können wir uns nicht von diesen Hobbyplauschern da den Schneid abkaufen lassen. Grüße gehen raus. War auch eine ganz schöne Folge. Ich glaube auch die längste in dem Jahr.
Ja, vor allem die Vorbereitung dazu auch. Ja,
genau. Die Vorbereitung war auch ein bisschen schwierig. Ansonsten, Richard, würde ich sagen,
Jetzt haben ein paar Menschen die Möglichkeit, auf die Stopptaste zu drücken. Ich befürchte, dass du jetzt anspielst darauf, auf unsere kleine Gesangseinlage.
Richtig, aber davor würde ich, und das passt dann ganz gut dazu, auf jeden Fall allen Hörerinnen und Hörern noch wünschen, dass sie gesund bleiben.
Dem schließe ich mich an.
Dass ihr die Feiertage genießt im Rahmen eurer Liebsten und natürlich gut ins neue Jahr rutscht und auch nicht nur uns und dem Podcast, sondern auch dem Tischtennis treu bleibt. Wir haben ein paar Geschichten gehört von engagierten Vereinen, Menschen oder von motivierten Tischtennisspielern und Tischtennisspielerinnen. Und unser Sport erlebt im Jahr 2023, wird er auch weiterleben. Und dafür brauchen wir euch. Und in diesem Sinne, Richard, ich würde sagen, wir verabschieden uns jetzt schon mal. Den Text muss ich mir auch noch mal rausziehen. Und dann singen wir eine Runde. Aber ich sage jetzt erstmal adios. Bleibt gesund und wir freuen uns aufs nächste Jahr.
Dem kann ich mich nur anschließen. Vielen Dank. Haltet uns die Treue auch nächstes Jahr und ich kann euch versprechen, wir geben im Team wieder alles, um viele schöne Tischtennis-Momente und Tischtennis-Erfolge mit euch gemeinsam feiern zu können.
Genau, in diesem Sinne, macht's gut und wir versuchen jetzt mal zu singen. Warte mal kurz, du musst mal den Text hier.
Ja, wie kann man das so vielleicht machen?
Ja,
muss man aber ein bisschen kleiner machen. Dann, ja, so, ja. Guck mal, was wir hier alles haben.
Aber du musst, da fehlt doch jetzt noch was, ihr Kinder.
Ja, das ist doch gut. Ja, da, so sieht's aus. Aber ich glaube, es langt.
Ich glaube, das langt. Okay, bist du bereit?
Ja, ich bin sowas von bereit.
Okay, 1, 2, 3.
Ihr Kinderlein, kommet, oh kommet doch all zur Krippe her, kommet in Bethlehem Stall und seht, was in dieser hochheiligen Nacht der Vater im Himmel für Freude uns macht.
Frohe Weihnachten!
Frohe Weihnachten!
Gottes Willen, ne?
Ja, ich fand uns jetzt also, ich sag mal, gesangstechnisch haben wir zugelegt.
Ich schätze dein gesundes Selbstbewusstsein.